Ich bin Nina, Journalistin und ihr seid hier in meinem Podcast Short Story Long. In diesem Podcast möchte ich regelmäßig Hintergründe und Interviews, die ich für meinen Artikel führe, mit euch teilen. Meistens reicht der Platz, den man an Zeilen für einen Artikel hat, nämlich nicht aus, um alle Menschen, die man getroffen hat, ausreichend zu Wort kommen zu lassen. Und es bleiben dabei leider total viele Meinungen und Einblicke, fremde Horizonte auf der Strecke. Heute teile ich ein Interview mit euch, das ich mit Frauenärztin Prof. Dr. Pia Wülfing geführt habe, als ich an einem Artikel für den Tagesspiegel geschrieben habe über digitale Gesundheitsanwendungen. In dem Artikel geht es grob gesagt darum, dass digitale Gesundheitsanwendungen auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient oder Patientinnen verbessern können, dadurch, dass über die Digas ganz viel Wissen zu den Patienten gelangt, das früher einfach auf der Strecke blieb oder ergoogelt wurde. Professor Dr. Pia Wülfing hat die digitale Gesundheitsanwendung PINK erfunden, die auch von den Krankenkassen bezahlt wird im Rahmen der Brustkrebstherapie. Und PINK soll dabei helfen, dass Patientinnen sich erstmal besser aufgehoben fühlen, dadurch, dass sie ja Ernährungstipps, Stressreduktionstipps und überhaupt eine gewisse Verhaltensanweisung bekommen während der Brustkrebstherapie. Und sie erzählt hier, wie das genau von sich geht.
Also ich bin Pia Wülfing, ich bin Gynäkologin, seit 20 Jahren auf Brustkrebs spezialisiert innerhalb der Gynäkologie, habe in zwei sehr großen Brustzentren gearbeitet, dort immer die Onkologie geleitet und bin Corona-bedingt in den unbezahlten Urlaub gegangen als Corona-Risikopatientin. Und in dieser Zeit, die dann auf einmal war, die ich noch nie hatte vorher, habe ich dann quasi die Ideen umgesetzt, die in der Klinik eigentlich von den Patienten immer als Missstände adressiert worden sind. Und so ist PINK entstanden.
Zeit gut genutzt. Toll. Und was genau ist PINK?
Ja, PINK ist eine Plattform, die aus verschiedenen Sachen besteht. Also wir haben einmal die Website pink-brustkrebs.de, ja, die wie eine riesengroße Infotheke, sage ich jetzt mal, ist, also fachlich fundiertes, also den Leitlinien entsprechendes Wissen über Brustkrebs, über Diagnose, Therapieformen, Nachsorge, aber auch so logistische Dinge wie, woher kriege ich einen Taxischein für die Chemo, was erstatten die Krankenkassen, was ist mein Perückenrezept, wie oft steht mir ein neuer Prothesen-BH zu? Das sind ja auch Fragen, die vielleicht nicht medizinisch relevant sind, die aber die Patienten umtreiben. Und das alles habe ich eigentlich zusammengefasst auf der Website in Form von Texten, aber auch in Form eines Podcasts, also 11 Folgen eines Podcasts, den ich mit der ehemaligen Patientin zusammen aufgenommen habe, der die ganze Krankengeschichte von Diagnose bis Nachsorge eigentlich in verschiedenen Folgen so wiedergibt, aus Patientensicht und aus Arztsicht. Und sehr viel Mut macht, ist die Rückmeldung der Patientinnen, die uns das spiegeln. Und es sind knapp 100 Videos auf der Website zu auch all diesen Themen. Immer kurze 3 bis 5 Minuten, wo die Patienten sich eben die Videos raussuchen können, die interessant sind für sie, für ihre eigene Situation. Und neben der Website haben wir eine App entwickelt, eine DIGA, eine digitale Gesundheitsanwendung, eine App auf Rezept, die darüber hinausgeht, was die Website bietet. Die ist nämlich individualisiert, also die heißt PINK Coach und ist quasi der Coach für die Hosentasche, für die Patientin und begleitet wirklich individuell Tag für Tag mit den Zielen, die für diese Patientin sinnvoll sind. Im Kontext der Erkrankung Brustkrebs. Und es geht um die Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit sowie Nebenwirkungen, die durch die Therapie entstehen. Und da kommen immer kleine Ziele, die auch in einer überschaubaren Zeit abzuarbeiten sind. Also von Artikeln, die man lesen soll, zum Beispiel, was ist mit Zucker? Was ist mit Milch? Das sind immer so Fragen. Zink, Selen, Vitamin C, Vitamin A, E, was auch immer. Also all das, was ich in der Sprechstunde auch immer gefragt worden bin. Das ist dann im Bereich Ernährung. Da sind auch 1000 Rezepte hinterlegt, die einfach der mediterranen Diät entsprechen, die aber auch Einkaufslisten haben, die überschaubar und machbar sind. Und die Einkaufslisten kann man sich anzeigen lassen, nach Personenzahlen zum Beispiel einstellen, sodass es auch praktikabel wird, dass man sich besser ernährt. Und im Bereich Bewegung wird der Schrittzähler quasi integriert und es werden aber auch individuelle Bewegungsziele. Da geht es vor allem um Kraft- und Dehnübungen und Übungen, die die Nebenwirkungen der Brustkrebstherapie, also Missempfindungen im Bereich der Fingerspitzen, im Bereich der Fußsohlen, so eine chronische Müdigkeit sind so typische Begleiterscheinungen. Und hat der Sportexperte, der Professor Baumann, Übungen eingesprochen und eine Krankengymnastin hat quasi die vorgeturnt und das ist in Form von Videos dann eben auch als so ein Ziel zum Beispiel hinterlegt und wird täglich vorgeschlagen. Und im Bereich mentale Gesundheit haben wir drei Kurse zu den Themen, die Brustkrebspatienten sehr viel umtreiben. Also Angst ist natürlich im Vordergrund stehend, Schlafstörungen. Keiner kann gut schlafen. Erstens wegen der Diagnose und dann auch wegen der Medikamente. Und das dritte ist das Thema Selbstfürsorge. Und dann sind da noch einige Achtsamkeitsübungen, die jetzt nicht in Form eines Kurses mit 10 Modulen eingebracht sind, sondern als Einzelübungen zur Verfügung stehen. Und wir haben einen Nebenwirkungs-Chatbot integriert, der wirklich ermöglicht, dass man auch mitten in der Nacht, wenn man, keine Ahnung, Knieschmerzen hat, Bauchschmerzen hat, das eingeben kann. Damit gefragt, wie stark die sind. Es wird eingeordnet, ob es irgendeinen Zusammenhang haben könnte mit Brustkrebs oder mit der Brustkrebstherapie, aber auch erklärt, was sonst noch Ursachen dafür sein könnten. Und dann werden bei niedrigen Beschwerden, also bei ungefährlichen Beschwerden, bei niedriggradigen Beschwerden, werden Tipps und Tricks quasi vorgeschlagen. Auf dem Hausmittel und also einfach so, wie der medizinische Laienverstand das auch eigentlich vorgeben würde, aber was vielen oft nicht so ganz klar ist, was helfen könnte. Und wenn höhergradige Beschwerden da sind, wird die Patientin natürlich zum Arzt oder ins Krankenhaus geschickt.
Also informiert Pink vor allem auch oder ist so eine Art persönlicher Ansprechpartner oder Arzt, wenn man keinen... Ja, weil dafür ja. Die Zeit fehlt im Alltag wahrscheinlich.
Ja, also Information ist so der eine Aspekt, aber die Anleitung und dieses Sicherheit zurückgeben und einfach gezielt vorgeben, was ist sinnvoll und in welcher Portion, das ist, glaube ich, der Hauptmehrwert vor allem der App. Denn die Unsicherheit, die ist unglaublich. Jede Patientin will natürlich alles unbedingt komplett richtig machen und nie wieder Krebs haben. Und die Patientinnen sind total motiviert. Also es ist gar nicht so, dass wir dagegen Motivationsschwäche ankämpfen oder gegen Schweinehund ankämpfen müssten. Die meisten wissen nur nicht, wie sie es kombiniert, also diese drei Bereiche, Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit, in welcher Ausprägung, was jeden Tag wie gemacht werden sollte und was zu viel ist, zum Beispiel an sportlichen Übungen oder was eben mehr gemacht werden sollte. Und das ist eigentlich der Mehrwert, das wirklich angeleitet wird. Also es ist eine richtige Anleitung, nicht eine Information.
Wie wichtig ist so eine Anleitung oder das Wissen um den richtigen Umgang mit der Krankheit, wenn man eine schwere Krankheit hat?
Ja, ich glaube, es ist das A und O, denn also so eine Diagnose wie Krebs, die ja potenziell lebensbedrohlich ist, das ist ein riesen Damoklesschwert und schwebt immer über einem und die Patientin haben ein sehr, sehr großes Bedürfnis, zumindest zu verstehen, was man verstehen kann. Man weiß ja gar nicht alles und man kann auch gar nicht alles, auch als Arzt, nicht alles einordnen und komplett vorhersagen. Aber eben ein weitestgehend großes Verständnis ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass man wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen hat und ein bisschen selbstbestimmter wieder durchs Leben gehen kann. Und diese Selbstbestimmtheit und Eigenaktivität, dass man es wieder in die Hand nehmen kann, sein Leben und auch aktiv was selbst beitragen kann und nicht ohnmächtig ist und sich ohnmächtig fühlt, das ist ganz entscheidend.
Kommen da immer viele Fragen, wenn man als Ärztin die Diagnose Brustkrebs stellt? Oder gibt es auch Patientinnen, die ja aus Angst oder Verdrängung gar nicht so genau wissen wollen, was da als nächstes ansteht?
Naja, also ich glaube, alle haben irgendwelche Fragen, zumindest was jetzt die nächsten Therapieschritte betrifft und was die Nebenwirkungen betrifft. Da habe ich eigentlich noch nie in 20 Jahren jemanden erlebt, der so ganz gesagt hat, machen Sie mal, Frau Professor, und ich will auch gar nichts wissen. So sind eher die Männer manchmal, aber die Frauen eigentlich nicht. Und wie weit also Fragen zur Prognose, also zum Beispiel zur Lebenserwartung gestellt werden, das ist unterschiedlich. Also einige Patientinnen wollen das gar nicht so genau wissen, wobei ich eigentlich in den Gesprächen, wir können ja sehr positiv sein bei Brustkrebs, also 80% der Patientinnen werden nie wieder was damit zu tun haben. Und selbst bei den 20%, wo es irgendwann zu einem Rückfall kommt, sind die Behandlungsmöglichkeiten so gut geworden, dass die meisten auch noch viele Jahre dann damit leben können, bei einer ganz guten Lebensqualität. Also das ist auch einfach ganz anders als bei anderen Krebserkrankungen, so dass ich das eigentlich mal vorweggenommen habe und auch schon so gesagt habe, selbst wenn die Frage nicht gestellt wird, einfach um Mut zu machen. Aber doch die meisten Patientinnen wollen schon sehr viel wissen.
Erleichtert die digitale Gesundheitsanwendung auch den Umgang untereinander, also als Ärzte? Ich habe mich gerade gefragt, Manchmal ist es ja auch so, dass wenn man eine Krankheit hat, dann erst bei dem einen Arzt ist und dann bei dem anderen. Also ich hatte das vor 1,5 Jahren, da war ich länger im UKI, weil ich eine Herzbeutelentzündung hatte. Und da hatte ich das Gefühl, dass da die Ärzte gar nicht so richtig wussten, was der andere getan hat. Also weil es einfach natürlich, die haben zahlreiche Patienten am Tag und man selbst ist da nur ein einziger. Und aber das ist, glaube ich, für einen selbst dann manchmal schwierig zu verstehen, wissen die jetzt überhaupt, was der andere vor denen schon gemacht hat und kennen die meine Akte? Und hilft da auch Pink, dass man einfach sagt, hey, hier ist der Stand, das und das habe ich abgearbeitet und so sieht es gerade aus?
Jein, also es ist keine Kommunikationsplattform zwischen den Ärzten, aber wir haben in der App eine kleine elektronische Patientenakte eingebaut, wo die Patientinnen einfach ein Foto ihrer Befunde ablegen können in einer für Brustkrebs logischen Struktur, so wie man als Arzt gerne eine Akte hätte. Und wenn die Patientinnen das gemacht haben und diese Befunde dabei haben, können sie auch einfach weiterleiten, also so wie man auch sonst Sachen, Fotos weiterleiten kann aus von seinem Handy. Und hat dann alles beieinander. Und das erleichtert natürlich allen Kollegen, die nachbehandelt sind, sehr, einfach sich ein komplettes Bild zu machen. Das ist ja immer ein Puzzle, was aus vielen Einzelbefunden und Vorbefunden zusammengesetzt wird. Und also ein Sprechstundenalltag und ein Klinik- und Praxisalltag ist nach wie vor davon geprägt, dass man hinterher telefoniert, auf Faxe wartet, irgendwas immer fehlt und in den seltensten Fällen jemand wirklich alle Befunde vor allem auch noch vernünftig sortiert dabei hat. Als Patientin kann man es nicht wissen, was man alles braucht. Und meistens ist die Vorarbeit nicht so, dass man wirklich ein perfektes Unterlagenset hat. Und das kann die App auf jeden Fall erleichtern. Also eine Vollständigkeit der Befunde, weil man als Patientin ja auch sieht, was man haben müsste.
Heißt das, dass digitale Gesundheitsanwendungen auch den Praxisalltag ein bisschen effizienter machen können?
Also ich glaube, der Hauptmehrwert ist, dass Zeit eingespart wird. Also gar nicht unbedingt nur wegen dieser Befundzusammenstellung. Das wird ja vielleicht irgendwann auch mal die EPA leisten, zumindest wenn die Patienten die entsprechend nutzen. Also die digitale elektronische Patientenakte, die ja geplant ist als Einführung und immer wieder verschoben worden ist leider. Aber wollen wir mal gucken, wie die Akzeptanz auch so ist. Ich glaube, was der Mehrwert bei Pink, bei unserer Pink Coach App ist, dass die Patientinnen einfach eine Menge Fragen, die schon nach Leitlinie beantwortet sind, gar nicht unbedingt stellen und die auch nicht unbedingt ärztlich beantwortet werden müssen. Also diese Bereiche wie Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, die sind total wichtig fürs Gesundwerden und die sind auch wichtig für die Prognose und dafür, dass die Nebenwirkungen gering bleiben oder der Verlauf auch gut ist. Aber ich glaube, dass das Wissen, was wir da in dieser App haben, das ist ja auch nicht von Ärzten zum Teil zusammengetragen worden, sondern von Ernährungswissenschaftlern, Sportwissenschaftlern, Neurowissenschaftlern. Das geht weit über das hinaus, was ich und viele andere auch auf Brustkrebs spezialisierte Kollegen in diesen jeweiligen Bereichen haben. Natürlich weiß man grob, was wie eine Ernährung aussehen soll und kann da auch die eine oder andere Frage ergänzen. Aber also unser Fokus ist ja auf den Therapien, also auf den Operationen, auf der Strahlentherapie, auf den Medikamenten, auf den Neuzulassungen der Medikamenten. Da kennt man jede Studie oder sollte man jede Studie kennen. Und in diesen anderen Spezialgebieten kennen sich eben andere Leute wieder gut aus. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengetragen. Also im Nebenwirkungs-Chatbot das medizinische Wissen und dann aber eben auch ernährungswissenschaftlich die Leitlinien aus der Bewegung, also Sportwissenschaft, die Leitlinien, die auf Krebs bezogen sind und eben auch im Bereich Achtsamkeit und Meditation Expertenwissen. Und das kann eigentlich kein Zentrum bieten in der Form. Und das erleichtert es. Und die Patientinnen haben ja auch nicht nur das Bedürfnis von 8 Uhr bis 18 Uhr irgendwie das beantwortet zu bekommen, sondern sie liegen oft nachts wach oder werden wach und machen sich Sorgen und wollen irgendwelche Fragen beantwortet bekommen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil der Digitalisierung, dass das rund um die Uhr funktioniert. Und vor allem diese Selektion, die den Patientinnen eigentlich nicht gelingt im Netz, wenn man googelt, was trifft auf mich zu, was trifft nicht auf mich zu, also welche Inhalte sind relevant, das nimmt natürlich so ein intelligentes Tool einem auch ab.
Wieso muss einem überhaupt so ein digitales Tool Arbeit abnehmen? Also woran scheitert im Alltag die Kommunikation oder der Wissenstransfer zwischen Arzt und Patient?
Ich finde ja, das Hauptproblem im Gesundheitswesen ist Zeit. Der Faktor Zeit, also ich habe 20 Jahre versucht, hinterherzukommen. Und sie haben selbst in einem ordentlichen Brustzentrum haben sie fürs Erstgespräch eine halbe Stunde. Alles andere ist nicht mehr wirtschaftlich am Ende. Und dann sollen sie in einer halben Stunde der Frau erklären, wie ihr Leben weitergeht und ihre Ängste ihr nehmen. Das ist eigentlich unmöglich.
Was muss man tun, im Verzeichnis der DIGAs aufgeführt zu werden? Also damit man da gelistet wird und auch von den Krankenkassen übernommen wird. Es gab ja auch einige zugelassene DIGAs, die jetzt schon wieder verschwunden sind, meine ich.
Ja, es sind, mussten einige oder sind nicht dauerhaft gelistet worden, sondern es gibt ja dieses Fast-Track-Verfahren, dass man vorläufig aufgenommen wird, damit dieser Prozess der DIGAs überhaupt in Schwung gekommen ist. Das war die Idee dahinter, so ein bisschen angelehnt an das amerikanische Gesundheitssystem, sodass man nicht direkt eine Riesenstudie beibringen musste, sondern auch eine Pilotstudie gereicht hat. So haben wir das auch gemacht. Wir haben in der ersten Studie nur in Anführungszeichen 60 Patientinnen gehabt, die von denen 40 sofort die App genutzt haben und 20 dann erst nach 3 Monaten die App nutzen durften. Und diese 20 waren die Kontrollgruppe und mit denen ist verglichen worden. Und da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass die psychische Belastung deutlich geringer war, dass die Frauen sich mehr bewegt haben, dass die Lebensqualität besser war und solche Parameter. Also dass die Fatigue, das ist so eine chronische Müdigkeit, die oft bei Krebspatientinnen ein Problem darstellt, dass die auch geringer war. Und das mussten wir jetzt aber in einer sehr großen Studie nochmal ein weiteres Mal beweisen, also validieren. Sagt man mit, und da mussten wir 422 Patientinnen rekrutieren. Und da hat man auch nur ein Jahr dann Zeit. Und das ist also eine der Hürden, die man hat, um DIGA zu werden und DIGA zu bleiben, dass man nicht Ewigkeiten Zeit hat, wie bei Medikamenten zum Beispiel, sondern dass man wirklich innerhalb von diesem einen Jahr eigentlich diesen zweiten Beweis beibringen muss. Und dann muss man aber nicht nur diese medizinische Evidenz, also die Studie zeigen, das wäre ja noch schön gewesen, sondern man muss eine Menge andere Kriterien erfüllen. Und es geht vor allem um Datenschutz und um Datensicherheit. Also wir mussten ein sogenanntes Informationssicherheits- und Managementsystem etablieren, eine ISO 27001-Zertifizierung, also da geht es auch wieder um Datenschutz und Datensicherheit etablieren, mussten uns hacken lassen von Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, eben zu hacken und zu versuchen, in solche Systeme reinzukommen. Das ist alles wahnsinnig aufwendig und sehr, sehr teuer. Und ich meine, ich bin ja als Ärztin angetreten und natürlich nicht mit einem Sparschwein, was mehrere Millionen enthält. Also das ist einfach ein großes Risiko, auch wenn man diese Summen erstmal investiert, um diese Strukturen aufzubauen. Man braucht eine Menge Mitarbeiter, die das alles machen. Es ist sehr viel Dokumentation, die man nachweisen muss. Barrierefreiheit innerhalb der App. Also es ist sehr reguliert und mit großen, großen Hürden belegt, dieser Weg, sodass man auf der anderen Seite, wenn man es irgendwann geschafft hat, natürlich auch ein Siegel hat, dass man all diese Sachen erfüllt und wirklich sich abhebt von all den anderen Apps, die vielleicht schick aussehen und auch ganz nett sind, wo aber eben weder der medizinische Nutzen wirklich bewiesen wurde, noch Datenschutz, Datensicherheit, Barrierefreiheit, was auch immer geprüft wurde. Also es ist ein steiniger Weg, aber machbar.
Und er ist auch mit Kosten verbunden, ne? Und frage ich mich, ist es ein Problem, dass auch Nicht-Mediziner jetzt vielleicht auf den Plan kommen zu sagen, okay, jetzt gründen wir auch mal irgendeine Anwendung, weil es jetzt gerade in sozusagen, also kann auch da eine Gefahr bestehen, dass Menschen, die gar nicht so wirklich Ahnung davon haben, jetzt auf die Idee kommen, damit Geld zu machen?
Ich finde ja, also ich bin ja eine der wenigen Medizinerinnen, von denen, ich glaube, im Moment sind 34 DIGAs gelistet. Ich wüsste nur zwei, die ärztlich geführt sind, so wie unsere. Und bei den meisten anderen sind es Unternehmensberater gewesen, die Gründer gewesen sind und die einfach eine Lücke identifiziert haben und das als Business Case quasi gesehen haben. Ich finde das total schwierig, weil ich sagen würde, das ist ja ein Produkt, was ärztlich erdacht werden sollte und entsprechend auch befüllt werden sollte. Die kaufen sich natürlich Experten ein und Berater ein. Aber ich finde, es macht einen sehr großen Unterschied, ob man wirklich irgendwie als Arzt, der in diesem Bereich Ewigkeiten gearbeitet hat und die Expertise mitbringt, sowas gestaltet und denkt und auch ehrlich gesagt es für die Patienten denkt und als ärztlichen Ansatz denkt, oder ob man es als Geschäftsmodell sieht und einfach versucht, es natürlich bestmöglich auch zu machen. Auch die müssen ja irgendwie die wissenschaftliche Evidenz erfüllen. Also das ist definitiv ja auch trotzdem gewährleistet. Aber ich erkenne da in den meisten Fällen nicht so unbedingt das Herzblut, dass man Patienten helfen will, was eigentlich ja so ein bisschen unser ärztliches Berufsethos ist. Und das vermisse ich doch sehr.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich die DIGAs weiterentwickeln. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Und ich packe euch den Link zu pinkbrustkrebs.de, wo ihr dann auch den Link wiederum zu den Gesundheitsanwendungen habt, einmal in die Shownotes. Bis dann, vielen
Wunderbar.
Dank. Schönen Tag noch.
Sehr gerne. Tschüss.